Wir fangen wieder mit einem Vaterunser an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also in der Reihe über die Familie geht es heute über die Familie in der Gesellschaft von heute. Und das ist naturgegebenerweise natürlich ein politisches Thema. Deswegen wird es auch um einen politischen Diskurs gehen. Und die Frage, die man da vielleicht schon im Vorfeld stellen muss, ist, ob die Kirche das überhaupt darf. Darf die Kirche sich politisch äußern? Dürfen es denn das, wie das der Kaiser Ferdinand einmal gefragt hat, wie die Revolutionäre in die Hofburg eindringen wollten?
Aber hat er nicht doch vorher Ja gesagt? Ja, Komma, dürfen es denn
das? Das ist womöglich, ja. Also wir dürfen, die Kirche darf sich zu politischen Themen äußern. Die Kirche hat gerade in Österreich die Lehren aus der Geschichte gezogen und betätigt sich nicht parteipolitisch, das ist sehr gut. Aber natürlich wäre das ein Missverständnis, wenn man glaubt, deswegen darf die Kirche keine Meinung zu politischen Themen haben. Das hat sie sehr wohl, sollte vielleicht sogar oft recht sehr viel deutlichere Stimme erheben, gerade wenn es um so wichtige Themen wie die Familie geht. Wenn man in der Gesellschaft argumentieren will als Christ, muss man natürlich auch vor allem sich auch auf naturrechtliche Argumente stützen. Denn jemand, der jetzt nicht Christ ist, dem wird es relativ egal sein, wenn er sagt, aber in der Offenbarung wird uns doch dies oder jenes beigebracht, Christus zeigt uns das, ich glaube nicht an Christus. Trotzdem wird für die Gesellschaft es von Bedeutung sein. Und gerade was die Familie betrifft, darum ist es ja in der ersten Katechese gegangen, kann man ja naturrechtlich sehr, sehr viel ableiten. Also einfach auf Basis der Vernunft, auf dessen, was man naturwissenschaftlich feststellen kann und so weiter. Deswegen sollte man noch einmal als Einleitung sich Gedanken darüber machen, woher kommt denn überhaupt Familie? Was ist das Wesen der Familie? In einer Katechese habe ich das schon ausführlich behandelt. Aber es ist noch einmal zur Wiederholung offensichtlich, dass die Familie in der Natur des Menschen grundgelegt ist. Das hat nicht irgendjemand einmal, irgendein Gesellschaftstheoretiker im Mittelalter oder in der Neuzeit, die Familie erfunden. Das wäre auch ein interessantes Konzept. Nein, die Menschen, seit es die Menschen gibt, funktioniert das so, dass Mann und Frau einander finden, miteinander Kinder haben und sie auch aufziehen. Auch das gehört nämlich dazu. Das ist auch nicht irgendwie später mal gesellschaftlich dazu gekommen. Ein Kind, das geboren wird und nicht umsorgt wird und aufgezogen wird, müsste ja sterben. Es ginge nicht anders. Das ist bei manchen Tierarten anders. Da können neugeborene Tiere sozusagen auch relativ rasch schon selbstständig leben, bei Menschen geht das nicht. Also, dass Mann und Frau einander finden und ihre Kinder dann behüten, und das ist Familie, kurz umrissen, das ist in der Natur des Menschen grundgelegt. Davon muss man mal ausgehen. Und daraus ergibt sich aber ganz automatisch noch was weiteres, denn wenn Mann und Frau beisammen sind, um ihre Kinder zu umsorgen, dann wird es irgendwann so weit kommen, dass die Kinder groß sind und wieder Kinder haben werden. Und plötzlich sind da drei Generationen. Und das zeigen uns eigentlich die Forschungen der Anthropologen, dass es dann sehr selbstverständlich war, in allen möglichen, auch sehr verschiedenen Gesellschaften, dass die Generationen dann sozusagen nicht sich voneinander getrennt haben, sondern weiterhin aufeinander ausgerichtet waren. Also sprich, dass zum Beispiel diejenigen, die alt geworden sind, die dann vielleicht selbst Unterstützung gebraucht haben, gerade durch den Familienverband diese bekommen haben. Also dass es sozusagen nicht nur die Kleinfamilie war, sondern automatisch es zu einer zu einer mehrere Generationen übergreifenden Verband gekommen ist. Und nicht nur das, sondern dass gerade aus diesem Verband von Eltern und Kindern und dann eben der dritten Generation, wenn die Kinder wieder Kinder bekommen, sehr bald auch sozusagen etwas noch Größeres geworden ist, nämlich eine Gruppe, eine Sippe, ein Clan, wie auch immer man das nennt, ein Dorf, ein Volk, ein Staat. Ja. Also die katholische Kirche hat immer auch den Staat als etwas naturrechtlich Gegebenes gesehen. Das kann natürlich verschiedene Formen haben, verschiedene Größen haben und so weiter. Es ist sehr interessant, dass man sieht, so wenn man, weiß ich was, steinzeitliche Gesellschaften erforscht, das waren so Gruppen von, kleinere Gruppen, aber bis zu einer Größe von, ich weiß nicht, 200, 300 vielleicht. Und das ist bis heute eigentlich so die Größe, die man sozusagen als engere Umgebung wahrnehmen kann. Das hat einmal jemand sehr gut abgeleitet. Das sind ungefähr die Leute, die man höchstens drinnen hat als Telefonnummern in seinem Handy zum Beispiel. Nicht? So, heute ist das nicht mehr die Sippe, die zusammenlebt, aber man sieht so, die Sippe, die entsteht aus Verbindungen, die ist recht eng gesteckt, aber natürlich die Sippen, die dann zueinander in Verbindung stehen, bilden dann einen Staat. Das hat es immer schon gegeben. Im Alten Testament wird das eigentlich sehr schön, kann man das sehen. Im Alten Testament sind das die Geschichten, die beschrieben werden, die erzählt werden, eigentlich Geschichten von Familien, von Eltern, deren Kindern, von Nachkommen, von Vererbungen, von Völkern, die daraus entstehen. Die Völker, die im Alten Testament erwähnt sind, sind eigentlich sehr oft Stämme, also Verwandtschaften, ja, die da stehen sind. Also Stamm, Volk, Familie ist im Alten Testament oft synonym, wird oft gleichbedeutend verwendet. Also man sieht eigentlich sehr schön, wie das entstanden ist in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Eine Frage, die man damit sicher auch mit behandeln muss, wenn man sagt, das ist ja sozusagen im Wesen des Menschen angelegt, dass Mann und Frau einander finden und Kinder haben, sagt man, ja gut, aber dann könnte man sehr leicht auch behaupten, dann ist die Polygamie auch im Wesen des Menschen angelegt, denn das gibt es in fast allen alten Kulturen, also alten Gesellschaften und weniger entwickelten Gesellschaften hat es das gegeben, gibt es ja bis heute in vielen Teilen der Welt. Auch im Alten Testament, die ganzen Patriarchen haben ja mehrere Frauen gehabt. Vom König Salomo sagt man, er hat 1000 Frauen gehabt. Und das wird ihm eigentlich als Zeichen besonderes Segens ausgelegt und sonst etwas nicht. Jetzt kann man natürlich argumentieren, das war natürlich oft notwendig zur Versorgung der Frauen und so weiter. Aber ist das wirklich auch das, was den Menschen, was in ihm grundgelegt ist, von der Schöpfung her, von der Natur her? Wenn man auf Christus hört, er stellt das eindeutig in Abrede. Am Anfang war es nicht so, Mann und Frau finden sich, werden ein Fleisch. Ja. Sie sind füreinander bestimmt, das ist, hat jeweils ein anderer Platz. Zur Zeit Jesu war die Polygamie auch im Judentum mehr oder minder schon abgekommen. Und ist dann recht interessant, auch in der jüdischen Geschichte, also in der Weiterentwicklung der jüdischen Theologie, eigentlich immer mehr zurückgedrängt worden. Also zur Zeit Jesu hat es das schon nicht mehr gegeben und dann um das Jahrtausend hat man sich nochmal Gedanken darüber gemacht. Es hat immer Teile gegeben, wo das Judentum die Polygamie noch zugelassen hat. Also um das Jahrtausend gibt es einmal eine Lehrauslegung und da wird eine sehr schöne jüdische Regelung getroffen. Sagt ja, Polygamie ist möglich, dass ein Mann eine zweite Frau nimmt zu seiner Frau und zwar zu dieser Zweitehe müssen 100 Rabbiner zustimmen. Also de facto ist es unmöglich. Und ist eigentlich bis heute so. Es ist ganz interessant, dass sich das so entwickelt hat. Ähnlich auch in heidnischen Gesellschaften, in der römischen Gesellschaft hat es das immer wieder gegeben, allerdings oft die eine Frau, die man geheiratet hat, aber de facto hat es Nebenfrauen gegeben, die dann sozusagen toleriert waren. Dort in der heidnischen Gesellschaft, zur Zeit Jesu in der römischen Gesellschaft, wird Familie allerdings noch als etwas anderes gesehen, als das, was wir heute darunter verstehen. Die römische Familie war das Haus. Der Pater Familias war nicht der liebende Vater, was Pater heißt ja eigentlich Vater, sondern der Pater Familias war der Chef des Hauses. Zu dem Haus haben auch die Sklaven dazugehört, das ganze Gesinde und so weiter. Das war der Herrschaftsbereich, wieder sowas wie eine Sippe eigentlich. Und durch die Sklaven erweitert. Das Wort Familie kommt vom Famulus, das ist der Haussklave. Ja, also das klingt nicht so nett, aber natürlich in der Theologie und so wie wir heute das Wort verwenden, heißt Familie etwas anderes. Für die Christen war von Anfang an klar, dass Familie eben etwas anderes ist, dass die Polygamie der Schöpfungsordnung widerspricht und so weiter. Im Islam gibt es eine andere Entwicklung, sehr viel später entstanden, 6 Jahrhunderte später. Dort ist die klassische Regelung, dass dem Mann erlaubt ist, 4 Frauen zu nehmen und dann noch Nebenfrauen und so weiter. Ich glaube, heute da Ibn Saud oder weiß ich was, hat noch 1000 Frauen gehabt oder 100 oder was weiß ich. Auf jeden Fall. Und da gibt es ganz sonderbare Regelungen, dass zum Beispiel, wenn ein Mann eine Affäre hat, wie man sagen würde, mit einer Frau, dann kann er mit ihr eine Kurzehe schließen und sie verheiratet und lässt sie wieder scheiden. Nicht? Also, jetzt ist ein bisschen komisch. Allerdings gibt es auch im Islam inzwischen Lehrmeinungen, die sich auf verschiedene Suren im Koran stützen. Die sagen, eigentlich ist das Ziel auch die Einehe. Ja? Weil Mohammed gesagt hat, man muss alle 4 Frauen gleich gut behandeln und dann sagt er woanders, aber das ist nicht möglich, alle 4 Frauen gleich gut zu behandeln. Und das schließt jetzt manche daraus, eigentlich ist auch für uns, für die Muslime, es nicht möglich, mehrere Frauen zu haben. Also das war nur so ein bisschen eine Nebenbemerkung, um einfach auch zu zeigen, dass die Einehe nicht etwas ist, was die Christen irgendwie ganz neu gebracht haben, sondern was man schon zurückführen kann auf naturrechtliche Erkenntnisse. Was sehr wichtig ist, glaube ich, wenn man über Familie in der Gesellschaft sprechen will. Auch die Christen haben heute noch damit zu kämpfen, in animistischen Kulturen, in Afrika zum Beispiel. Ich habe das selbst erlebt. Da war ich in Kamerun, habe ich mir eine Schäferie angeschaut. Also das sind so die traditionellen Oberhäupter der Dörfer. Dort gibt es sozusagen neben der staatlichen Ordnung eine Parallelordnung der Stammeskulturen, inklusive Könige in einer Republik. Und da wurden wir herumgeführt von einem Sohn des Hauses, der hat uns alles gezeigt. Und hat ins Schlafzimmer der Eltern geführt, weil die Eltern nicht da waren, sonst hättest du das nie gesehen. Und dort war ein schönes Bild vom Hausherrn beim Papst, weil er war ein Katholik. Aber er hat dort gelebt mit seinen 20 Frauen. Und das kommt in Afrika öfter vor. Ja, mir hat das auch ein befreundeter Priester erzählt, dass er Probleme hat, wenn jemand im Pfarrgemeinderat ist und sie ist halt die dritte Frau des Mannes, aber sie ist Katholikin. Was soll sie machen? Wie soll sie damit umgehen? Also das sind echte Probleme, die zu kämpfen ist. Klar ist, dass sozusagen das nicht entspricht. In vielen Ländern gibt es Gesetze, die das dann auch regeln. Also auch sehr zivilisierte Länder, wie Südafrika zum Beispiel, hat Gesetze über die Vielehe. Der jetzige Präsident, Jacob Zuma, hat 4 Frauen. Ja? Präsident eines Industriestaates sozusagen. Im Christentum, wie gesagt, war es von Anfang an klar, dass nur die Einehe möglich ist. Martin Luther hat ein bisschen Abstriche gemacht, aus politischen Gründen. Nämlich der Landgraf Philipp von Hessen hat ihn befragt, ob es nicht möglich ist, eine Zweitehe einzugehen, neben seiner offiziellen Frau. Er hat ihm gesagt, ja, es ist möglich, für Fürsten geht das, widerspricht nicht der Bibel, aber er soll es geheim halten, weil das die Leute nicht verstehen würden. Ähnlich ja bei König Heinrich VIII., der eigentlich seine anglikanische Kirche gegründet hat, aus diesem Grund, weil das war der Konfliktpunkt, weil er nochmal heiraten wollte und der Papst gesagt hat, das geht nicht. Ja. Bis heute
nochmal heiraten?
De facto, die Ehe war nicht ungültig. Ja. Deswegen ist er umgegangen, nochmal zu heiraten. Bis heute müssen die Staaten damit herumschlagen. Zum Beispiel gibt es in der BRD natürlich das Verbot der Vielehe. Allerdings gibt es eine Regelung, wenn zum Beispiel Flüchtlinge aufgenommen werden, die aus ganz anderen Weltgegenden kommen, dass sie Angehörige nachziehen dürfen. Und es kommen natürlich Männer, die mit mehreren Frauen verheiratet sind, in ihrem Land, wo das legal ist. Es darf nur die erste Frau nachkommen, und wenn er sich in Deutschland von dieser Frau trennt und sie getrennt wohnen, darf die zweite nachkommen. Ja, das ist deutsches geltendes Recht. Also man tut sich sehr schwer damit, weil es in vielen Teilen der Welt immer noch üblich ist. Aber wir dürfen, glaube ich, als Christen davon ausgehen, dass es dem Naturrecht widerspricht. Ja. Die Gesellschaft hat sich mit allen möglichen Familienmodellen auseinandergesetzt. Jetzt geht es nicht um die Vielehe, sondern überhaupt, wie Familie funktioniert. Ich möchte nur ansprechen, die Experimente der nach 68er Zeit, ja, die Kommunen, die sich gebildet haben, wo man gesagt hat, wir wollen die freie Liebe leben, wir wollen aus diesen Zwängen der kleinen Familie heraus, die eine sehr junge Entwicklung war, weil über viele Jahrhunderte hat es Kleinfamilien nicht gegeben, weil es immer generationenübergreifend man zusammengewohnt hat. Aber man hat das eben so gedeutet und gesagt, es ist ein Zwang und wir wollen daraus heraus. Wir wollen die freie Liebe leben. Wir wollen nicht gebunden sein an einzelne Partner, sondern wir als Kommune lieben alle miteinander und durcheinander. Otto Mühl, der das gemacht hat, der dann später verurteilt worden ist für Sittlichkeitsverbrechen, aber dann später von vielen Leuten in der Republik wieder höchst gefördert worden ist. In vielen Sekten wird das so gemacht. Also das ist, das sind Entwicklungen, die stattfinden, auch heute in verschiedenen Formen immer wieder neu sozusagen aufflammen. Wir sollten aus christlicher Sicht sehr klar sein, dass die Ein-Ehe sozusagen das ist, was im Schöpfungsplan grundgelegt ist. Jetzt, wie ist die Ehe sozusagen in der Gesellschaft verortet? Die Familie wird immer bezeichnet als die kleinste Zelle der Gesellschaft. Wie kommt man darauf? Man könnte ja theoretisch auch sagen, wieso die kleinste Zelle der Gesellschaft ist das Individuum. Warum soll das die Familie sein? Ich bin ja die Zelle der Gesellschaft, ich zahle meine Steuern. Ich, auch wenn ich kein nicht verheiratet bin, bin ich jetzt nicht, gehöre ich nicht zur Gesellschaft und so weiter. Ich glaube, man kann es aber nicht sagen, weil die Gesellschaft nur funktioniert, weil es Familien gibt. Es gibt keinen Menschen, der nicht Teil einer Familie ist. Wenn es keine Familie gäbe, ob geglückt oder nicht, ja, nicht jede Familie funktioniert gut und so weiter, aber wenn ich nicht Kind zweier Eltern wäre und in Wirklichkeit auch andere Verbindungen habe zu Geschwistern und so weiter, gäbe es mich nicht. Und deswegen ist es, kann man wirklich sagen, dass die Familie die kleinste Zelle der Gesellschaft ist. Das ist also nicht nur eine Interpretation, sondern es wäre unvernünftig, etwas anderes zu behaupten. Und es ist unvernünftig, wie ich später noch zu erklären versuchen werde, die Familie auszuhebeln, zu sagen, wir brauchen die Familie nicht mehr. Die Gesellschaft ist ganz ohne Familie eben nicht denkbar. Ja? Ich erinnere an verschiedene Experimente, die sehr unappetitlich sind, die im Laufe der Geschichte stattgefunden haben, von König Friedrich von Preußen, der Kinder ohne Eltern aufziehen wollte, um zu schauen, welche Sprache sie zu sprechen beginnen. Die sind alle gestorben, weil sie ohne Liebe aufgewachsen sind. Ja? Obwohl sie ernährt worden sind und gewärmt worden sind und so. Oder dass die Nazis dann gesagt haben, uns geht es nur um die rassische Reinheit und diese furchtbare Idee des Lebensborn stattgefunden hat, wo sie gesagt haben, wir suchen rassisch geeignete Väter und Mütter. Die Väter waren irgendwelche SS-Offiziere und die Mütter irgendwelche deutschen Maiden, die sich dazu zur Verfügung gestellt haben. Und hauptsächlich die Kinder sind sozusagen deutsch und deutschblütig oder was auch immer, arisch. Ja. Furchtbare Dinge. Ja. Also es gibt heute auch Untersuchungen, wie sehr auch die Kinder dann darunter natürlich zu leiden gehabt haben, dass sie so entstanden sind und so weiter. Es kann eine Gesellschaft ohne Familie nicht wirklich sich gut entwickeln, kann gar nicht existieren. Was trägt denn die Familie zur Gesellschaft bei? Wenn man heute so den politischen Diskussionen zuhört, hat man oft das Gefühl, da gibt es also eine blühende Gesellschaft und dann gibt es halt die Last, die Familien verursachen. Die müssen wir irgendwie mitschleppen, die Familien. Das ist aber genau die verkehrte Sicht auf die Gesellschaft, denn die Familien sind ja die Grundfeste der Gesellschaft, nicht nur die Keimzelle, sondern auch die ganze Gesellschaft ruht auf der Familie. Noch einmal, besser und schlechter funktionierenden Familien, aber eine Gesellschaft kann ich ohne Familien nicht aufbauen. Was tragen die Familien zur Gesellschaft bei? Zuerst einmal kann man es einfach nur soziologisch betrachten. Was tragen sie bei? Wenn Familien funktionieren, das heißt, dass Kinder hineingeboren werden in eine beständige Partnerschaft, übrigens das, was laut allen Umfragen die größte Sehnsucht von Jugendlichen ist, beständige Partnerschaften, eine Geborgenheit und so weiter, dann wird der Staat den größten Nutzen haben können, den es überhaupt gibt für einen Staat, nämlich er wird gut sozialisierte Bürger haben, Menschen, die in einer Gemeinschaft sich zurechtfinden können, die gelernt haben, auf andere einzugehen, Rücksicht zu nehmen, ja, Interessen abzuwägen und so weiter. Das lernt man in der Familie ganz automatisch. Ich will kein Unheilsprophet sein, aber ich traue es mich. Ich bin überzeugt, dass in China in der nächsten Zeit unglaubliche soziale Probleme auftreten werden, weil durch die Ein-Kind-Politik in China gibt es fast nur Einzelkinder und fast nur Buben, weil die Mädchen wurden sehr oft abgetrieben. Weil wenn das ist dort noch sehr aus der Kultur, wenn ich nur ein Kind haben darf, dann zumindest einen Buben, weil man glaubt, dass das was Wertvolleres ist. Und jetzt habe ich eine Gesellschaft von lauter verwöhnten Einzelkindern. Und die sollen jetzt sozusagen miteinander irgendwas aufbauen. Also das wird noch, ich glaube, da wird es noch gewaltig zugehen. Ich kenne jemanden sehr gut, der hat Architektur studiert und hat mir erzählt, da muss man wieder Projekte miteinander machen mit anderen Studenten. Und hat mir immer gesagt, wenn er da die Studenten sich finden mussten, hat er mir so beiläufig gefragt, und hast du Geschwister? Wenn ich mir gesagt habe, nein, ich bin ein Einzelkind, hat er sich wieder zurückgezogen, hat sich jemand anderen gesucht. Das ist viel praktischer mit Leuten, die Geschwister haben, mit denen kann ich viel leichter zusammenarbeiten. Ich habe das von Kindheit auf gelernt. Ja. Also Familie sorgt einfach dafür, dass Menschen sozialisiert werden, dass Menschen Gemeinschaft lernen. Ja. Die Familie sorgt ganz automatisch für Bildung. Das merkt man ja oft, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben bei der Bildung, auch in der Schule, dass die Ursachen eigentlich in den meisten der Fällen zu Hause liegen. Das ist ja eine Ungerechtigkeit, wo man versucht gegenzusteuern, dass Bildungsferne sich vererbt. Ja? Dass Eltern, die sehr ungebildet sind, sozusagen auch so wenig Anspruch bieten für ihre Kinder, so eine flache Kommunikation, so wenig sozusagen auch zu Hause irgendwie intellektuell gefordert sind, dass sie sich dann in der Schule auch schwerer tun. Ja? Kinder, die in einer Familie aufwachsen, wo sagen wir ja schon interessante Diskussionen am Frühstückstisch geführt werden, die tun sich in der Schule schon leichter, nicht? Und so weiter. Und nicht nur das, was das Reden anbetrifft. Der Staat hat sicher die Aufgabe, hier zu helfen, dass das sozusagen sich nicht vererbt. Aber da sieht man einfach nur, wie wichtig Familie ist. In einer funktionierenden Familie wird Bildung geschenkt. Und es geht eigentlich nicht in erster Linie ums Wissen, sondern um die Art und Weise, wie man mit Wissen umgeht. Nämlich, ob man neugierig ist auf Leben, ob man Herzensbildung hat und so weiter. Und das kann in Wirklichkeit auch eine ungebildete Familie leisten. Wenn sie funktioniert, wenn man sie Familie sein lässt. Ich habe schon gesagt, einer der wertvollsten Werte einer Gesellschaft ist der soziale Friede. Gut funktionierende Familien sorgen für sozialen Frieden, weil sie etwas bieten können, was man nicht so leicht herstellen kann. Sie bieten Beheimatung. Das weiß jeder, dass eine Familie einfach einen Schutzraum bietet. Man kann wahrscheinlich selten irgendwo so sehr man selbst sein wie in seiner Familie, wo Leute einen sehr gut kennen, auch durch die Verwandtschaft einen sehr gut einschätzen können, mit sehr gut die Kommunikation funktionieren kann. Und aus dieser Beheimatung heraus kann man sozusagen in die Gesellschaft hinaustreten. Sozialer Unfriede, Aggression, das kommt immer daher, wenn jemand selbst entwurzelt ist oder nie Wurzeln bilden konnte und so weiter. Deswegen der Staat müsste ein höchstes Interesse daran haben, dass die Familien funktionieren, weil ihm das hilft sozusagen, dass der Staat funktioniert. Überhaupt ist die Familie für jeden von uns eine Verwurzelung, die sozusagen auch vieles erklärt, was in einem selbst vorgeht. Das tut es auf jeden Fall. Wir sind alle von unseren Familien geprägt und je bewusster man sich das macht, desto besser ist es, glaube ich, nämlich positiv wie negativ. Ja. Also ich staune immer, wenn ich so also jetzt Familiengeschichte aus meiner Familie studiere, dass Dinge, die also wirklich schon länger zurückliegen, wo ich meine Verwandtschaft wieder erkenne von heute. Ja. Man sagt, das ist typisch Familiencharakter. Da gibt es Dinge, die erklären sich, Dinge, die wir sicher vor ein paar hundert Jahren passiert sind, die mir Vorgänge von heute erklären. Ja. Zu wissen, woher man kommt, was die Wurzeln sind und so weiter, das hilft. Aber das ist natürlich Familie. Ja, die Wurzeln sind die Familie. Wenn ich mich nur als Individuum verstehe, dass es sozusagen eine Insel ist, werde ich diese Wurzeln nicht finden können und mich selber nicht so gut verstehen können. Ich brauche aber als Staat auch Menschen, die sozusagen wissen, wer sie sind. Die Familie hat wirtschaftlich eine Bedeutung. Und das das ärgert mich so unglaublich, wenn man immer so glaubt, als ob man die Familie mit einem Almosen bedenken müsste, geben wir halt Kinderbeihilfe und Familienbeihilfe, weil das sind halt so arme Leute, die müssen wir halt beistehen. Der Staat würde wirtschaftlich unklug handeln, wenn er die Familie nicht finanziell stützen würde. Warum? Alles, was in der Familie passiert, Kindererziehung, die Arbeit, die verrichtet wird, nämlich auch Hausarbeit und Dinge, die da gemacht werden sollen, was in der Wohnung passiert, die Versorgung von Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, Familienangehörige, nicht? Die berühmte Schwiegertochter, die den Schwiegervater pflegt, oder wie auch immer, ja? Alles das ist, wenn es in der Familie passiert, ja um vieles, vieles billiger, als wenn es organisiert werden muss durch irgendwelche Organisationen, ja? Leider versucht der Staat das. Der Staat versucht immer wieder zu schauen, also wir müssen jetzt Spezialisten engagieren für die Früherziehung der Kinder, wir müssen alle, niemand darf zu Hause bleiben, weil es sollen alle irgendwo einen Erwerbsjob haben, die Altersversorgung soll im Altersheim stattfinden, alles wird irgendwie ausgelagert und wird sehr, sehr teuer, und wir trappeln es nicht mehr. In Wirklichkeit ist die Familie der beste Ort, wo sowas stattfinden kann. Keine Frage, nicht immer geht's. Der Staat ist da, um dort zu unterstützen, wo es nicht geht. Aber ein Prinzip daraus zu machen, ist also höchst gefährlich. Die Familie nützt der Wirtschaft, auch wenn sie gut funktioniert, weil eben viele Dinge in ihr stattfinden können. Die Familie selbst ist ein Wirtschaftsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Das kann man vergleichen mit einem kleinen Unternehmen. Ja. Ich hab einmal gehört von einer Dame, die immer wieder zum Abendessen eingeladen war und da sind dann wichtige Leute gesessen, haben über ihre Berufe gesprochen und wie wichtig sie sind. Und sie war halt Hausfrau und Mutter. Und immer wenn sie gefragt hat, was machen Sie? Ja, und sie hat gesagt, ich bin Hausfrau und Mutter, wurde ein bisschen die Nase gerümpft, und ist ein bisschen auf die Nerven gegangen und sie hat sich eigentlich zurückgesetzt gefühlt. Und dann hat sie sich angewöhnt zu sagen, und gesagt, was machen Sie? Ich sagte, ja, ich leite ein mittelständisches Unternehmen. Ah, wirklich? Ja, wie viel Umsatz hat das dann? Sie hat dann die Zahlen nennen können, also wie viel Geld ihre Familie umsetzt pro Jahr. Das ist nämlich gar nicht wenig. Ja. Ja, tatsächlich, das ist sehr interessant, das ist wirklich toll, und so hat sie Karriere gemacht und so. Ja, was produziert denn Ihr Unternehmen? Humankapital, hat sie gesagt. Aber das ist sehr schön. Wir müssen das wirklich uns bewusst sein, wie wichtig das ist, wie schlimm das ist, auch aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man Familien sozusagen aushungert. Ja. Alle Kinder, die jetzt vielleicht für ein paar Jahre unterstützt werden, sind künftige Steuerzahler. Da kommt also viel mehr zurück in die Staatskasse, ja, als man da sozusagen der Staat investiert. Das ist kein Almosen, wenn man Familien unterstützt. Ja, das ist einfach vernünftiges wirtschaftliches Denken eines Staates. Und natürlich, das wollen wir nicht sozusagen unter den Tisch fallen lassen, haben die Familien auch religiös eine unglaubliche Bedeutung. Das wird auch woanders noch zum Thema gemacht werden bei diesen Katechesen, aber ich möchte hier sozusagen der Vollständigkeit auch mit erwähnen. Das religiöse Leben findet in den Familien statt. Ja. Die Kirche würde den gleichen Fehler machen wie der Staat, wenn sie sagen würde, wir haben jetzt überall Spezialisten, wir bringen den Kindern den Glauben bei und wir bringen das Beten bei und so weiter, wir brauchen die Familie nicht mehr. Genau das Umgekehrte muss stattfinden. In der Familie lernt das Kind beten, in der Familie lernt das Kind lieben, in der Familie lernt das Kind Gott kennen, soll es auch katechetisches Wissen bekommen von den Eltern und so weiter. Das ist etwas, was man Hauskirche nennt, ja, was wir stattfinden. Aber auch eine wichtige Aufgabe der Kirche, nämlich den Glauben zu verkünden, hinauszutragen, erfüllen Familien. Ja. Das kann man ganz klar sehen, dort wo Familien gut funktionieren, strahlen die aus. Ja. Das sind echte Zeichen der Liebe in der Welt. Ein Zeichen, das von jedem verstanden werden kann. Eine christliche Familie, wo man merkt, die mögen ja einander. Ah, toll, die beten miteinander. Die freuen sich, wenn sie sich sehen. Wie lösen die ihre Probleme und so. Eine Familie, die aus dem Glauben heraus lebt, das hat eine unglaubliche verkünderische Wirkung. Ja. ich staune ja immer, dass die Regenbogenpresse sich stürzt auf prominente Königsfamilien oder irgendwie Dings, und dann versuchen sie mit allen Dings hineinzuschauen in deren Familienleben. Ja. Und da sieht man schöne und nicht schöne Dinge. Aber die Menschen haben offensichtlich, sonst würden sich diese Zeitungen nicht verkaufen, ein unglaubliches Bedürfnis, Familienleben zu erleben. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach ein Rezept, warum Monarchien immer noch funktionieren in der modernen Zeit. weil Leute es ganz gern haben, so eine exemplarische Familie zu haben. Wenn der Prinz William ein Kind bekommt, und wie gesagt seine Frau, fiebert das ganze Land mit. Und welchen Namen bekommt sie, diesen Bub, diese Mädchen, lacht er nicht, hat er Blähungen, keine Ahnung. Man will Familienleben haben. Ja. Das ist ganz tief im Menschen drinnen. Das kann jede Familie. Ja. Eine Familie, die gut funktioniert, strahlt aus, und wenn es gute Dinge sind, dann strahlt man unglaublich Schönes aus, dann kann man wirklich dadurch verkünden. Jedes Ehepaar, mit dem man befreundet ist, ja, ist tausendmal besser als die professionellste Eheberatung. Ja. Wenn Ehepaare einander beistehen, ja, wenn sie füreinander da sind, der familiäre Zusammenhalt, ja, ist besser als jede Kriseninterventionsteam von geschulten Psychologen, die immer geschickt werden, bei jedem Haus, das irgendwo brennt oder sonst kommt. Das Kriseninterventionsteam kann schon notwendig sein, ich will nichts dagegen sagen, aber jede funktionierende Familie kann das, ja, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dass man sich zusammensetzt und einander hat, und das wird jeder von uns wahrscheinlich eh erlebt haben schon, hoffe ich doch, dass die Familie dann funktioniert, wenn Krisen sind, ja. Das ist die beste psychologische Betreuung. Also da haben die Familien echt auch religiöse Aufgaben, aber auch darüber hinaus einfach das, was man jetzt mühsam immer durch irgendwelche Fachleute zu ersetzen versucht. Die Familie kann das alles. Und deswegen möchte ich, heute werde ich nicht so lang sprechen, noch länger diskutieren, noch als dritten Punkt, auf die Angriffe zu sprechen kommen, denen die Familie ausgesetzt ist. Ich glaube, wir sollten nicht blauäugig sagen, das hat doch eh niemand was gegen die Familie, sind doch eh alle dafür, wer wird denn was gegen die Familie sagen, nicht? Es gibt tatsächlich, ich will jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheoretiker sein, aber das sage ich auch mit dem Brustton der Überzeugung, es gibt wirklich ideologisch motivierte Bemühungen, die Familie zu zersetzen. Man will dieses Konstrukt nicht mehr haben, aus verschiedenen Gründen. Und die Frage ist, warum oder was, wie, in welche Richtung das geht. Das 20. Jahrhundert, wir brauchen gar nicht sehr weit zurückschauen, ist voll davon. Beginnen wir mit dem Kommunismus, der ja wirklich also Europa sehr sozusagen geprägt hat im 20. Jahrhundert, der ja als Grundthese hat die Vergemeinschaftung des ganzen Lebens. Das betrifft die Produktionsmittel, das Eigentum und so weiter, aber eben auch die gesellschaftlichen Formen. Alles muss allen gleich sein. Und was hat der Kommunismus gemacht? Heute sind wir sehr gewohnt daran, wir haben das eigentlich alles also unreflektiert in unserer Gesellschaft, die ja keine kommunistische Gesellschaft ist, übernommen. Aber der Kommunismus hat das eigentlich erfunden, dass man gesagt hat, jeder Erwachsene muss Teil des Produktionsprozesses sein. Eine Frau, die zu Hause ist, ist nicht produktiv, hat deswegen auch keinen großen Wert für den Staat. Ja, also das ist in Wirklichkeit ein Angriff auf die Familie gewesen, hat zur Folge, was will man, dass die Kinder selbstverständlich vom Staat betreut werden, so früh wie möglich in Kinderkrippen. Ja, die DDR hat das mit deutscher Gründlichkeit durchgeführt. Da hat es also sofort, kurze Zeit nach der Geburt, wurden Kinder in Kinderkrippen abgegeben. Es war also toll organisiert, hat für jeden Krippenplätze gegeben und so weiter. Ziel war, dass jeder Teil des Produktionsprozesses ist. Interessant ist ja, dass der Kommunismus gerade an der Wirtschaft gescheitert ist. Ja? Weil man müsste sich jetzt eigentlich erwarten, gesagt, okay, die Familie geht flöten, aber dafür muss die Wirtschaft ja blühen. Die müssen ja dann unglaublich reich werden. Alle arbeiten. Ja? Genau das Gegenteil war der Fall. Der Kommunismus ist in Wirklichkeit eingegangen, weil die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Ja? Und weil die Leute das natürlich auch nicht mehr ausgehalten haben. Aber die Wirtschaft hätte nicht mehr funktioniert. Interessant, finde ich. Ja? Der Kommunismus, wie alle diktatorischen Systeme, hat sich besonders gegen die Familien gewendet, wie zum Beispiel auch gegen die, und unter anderem auch gegen die Bauern. Warum? Weil das Stände sind, die immer von Natur aus konservativer sind. Ja? Also das ist, da kann man schon einen Grund sozusagen verorten, warum politisch gegen die Familie vorgegangen wird. Jemand, der Kinder hat, ja, denkt anders als ein Single. Der wird andere politische Ziele verfolgen, wird deswegen auch andere Politiker wählen. Das geht immer mehr in die konservative Richtung als in die progressive oder in die revolutionäre und so weiter. Ja, ein Familienvater will Sicherheit für seine Kinder, will dass sich das sozusagen in Ruhe entwickeln kann im Land und so weiter. genauso die Bauern, die auf ihrem Grund sitzen und so weiter, die wurden von den Kommunisten am meisten verfolgt. In Wirklichkeit nur die andere Seite derselben Medaille ist der Nationalsozialismus. Jemand hat das mal bezeichnet, gesagt, es gibt eigentlich immer nur einen Sozialismus, es gibt den nationalen und den internationalen Sozialismus. Ist eine ganz interessante Sichtweise, ich glaube, dass das nicht so falsch ist, die berühren sich wieder, diese Extreme. Was haben die Nazis gemacht? Sie haben alles daran gesetzt, die Kinder den Eltern zu entziehen, ihren Einfluss. Deswegen war ja diese HJ, und das hatte früher schon begonnen, mit, ich weiß nicht, wie das geheißen hat, dass die Kinder sozusagen schon in staatliche Hände gekommen sind und indoktriniert werden konnten, weg von den Eltern. Man hat ein Grundmisstrauen gegen die Eltern gehabt, das soll sozusagen der Staat machen. Erschreckend, wie diese Ideen heute wieder auftauchen, unwidersprochen. Der Staat kann das doch viel besser, der Staat kann doch die Kinder besser erziehen als die Eltern. Lebensborn, diese Grässlichkeit habe ich schon erwähnt. Der Staat hat Urteile darüber getroffen, ob Leben lebenswert ist oder nicht. Wir schauen davor, wenn wir aus dem Nationalsozialismus hören, hier im Pressbaum, im Sacré-Cœur, die Schwestern waren ja damals vertrieben, hat man eine Kinderstation eingerichtet, wo man die Kinder umgebracht hat. Man hat behinderte Kinder dorthin gebracht und hat sie umgebracht. Es gibt eine Studie darüber, wo Interviews auch geführt worden sind, wo die Verwandten dann geredet haben und gesagt, ja, die haben das genommen. Man hat sich ohnmächtig gefühlt, der Staat hat das ja gemacht. Was hätten wir denn tun sollen? Weil das war sozusagen staatliche Autorität. Der Staat hat das Urteil darüber gefällt, ob das Leben lebenswert ist oder nicht. Ja. Ich erschrecke, dass mit genau denselben Argumenten heute wieder argumentiert wird. Ja. Das ist zu teuer für den Staat, ein behindertes Kind aufzuziehen oder sonst etwas. Der Arzt, der die Mutter nicht dazu bringt, abzutreiben, kann haftbar gemacht werden dafür. Ja. In Österreich gibt es ein Urteil, also der oberste Gerichtshof in Österreich hat es noch anders entschieden, aber der Europäische Gerichtshof hat dann letztgültig anders so entschieden, nämlich, dass eine Frau, die eine Schwangerschaft gehabt hat und der Arzt hat gesehen, dass es also eine Behinderung sein geben könnte und hat sie nicht vehement genug in die Risikoambulanz geschickt. Die Frau ist nicht dorthin gegangen, hat ein behindertes Kind auf die Welt gebracht und hat sich nicht entblödet, eine Klage gegen diesen Arzt anzustrengen, auf Unterhaltszahlung, weil er schuld ist, dass sie ein behindertes Kind hat. Er hätte sie deutlicher sagen müssen, dass sie ihr Kind umbringen soll. Und die österreichischen Gerichte waren noch vernünftig genug, das abzuweisen. Die ist weitergegangen bis zum Europäischen Gerichtshof und der hat das letztgültig entschieden. Dieser Arzt muss jetzt Alimente für das Kind zahlen. Die Mutter hat geklagt gegen das Leben ihres Kindes. Blöd, dass es auf der Welt ist, soll er zumindest zahlen. Ja. Der Staat schaut inzwischen darauf, dass das möglich ist, dass das lebensunwertes Leben, nehmen wir den Begriff, den die Nazis geprägt haben, nicht auf die Welt kommt. Also damit sind wir eigentlich schon in der Jetztzeit, wo diese Gespenster alle wieder auftauchen. Und ich wundere mich, dass das eigentlich niemand bemerkt, ja, dass das niemand zum Thema macht. Es ist, weil teilweise dieselben Begriffe verwendet werden. Das nächste sind natürlich die Alten, ja, die in Gefahr kommen. Ja. Wie teuer darf denn die Pflege eines alten Menschen sein, bis er sozusagen die Gesellschaft nicht weiter belasten kann? Es ist ja alles sehr teuer, weil es müssen alle Spezialisten machen. Der muss ja in einem Spezialheim sein. Früher hat man zu Hause gelebt und ist halt irgendwann gestorben. Jetzt muss man mit großem Aufwand, technischem Aufwand umsorgt werden. Dann kommt man darauf, es ist zu teuer. Dann muss plötzlich ein Ende gemacht werden mit einem Eingriff. Wir haben uns so weit vom Menschenverstand, vom natürlichen Denken, vom Hausverstand entfernt, vom gesunden Menschenverstand entfernt, dass uns das gar nicht mehr auffällt. Ja, aber es sind eigentlich immer wieder dieselben Geister, die da aufschwappen. In unserer Jetztzeit, das hat es bei den Nazis in der Form nicht gegeben, gibt es noch eine weitere Entwicklung, die in 60er, 70er, also früher natürlich schon begonnen hat, aber sozusagen jetzt dann sehr stark geworden ist. Das ist die Emanzipation der Frauen, die ja in sich nichts Schlechtes ist. Die war auch dringend notwendig. Ich erinnere mich daran, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In den 70er Jahren war es wirklich so, dass der Mann über das gesamte Familienvermögen bestimmen konnte. Die Frau hat eine Zustimmung gebraucht, ob sie ein Konto auf der Bank eröffnen kann oder nicht. Das waren staatliche Gesetze. Ja. der Mann hat zustimmen müssen, wenn die Frau einen Arbeitsvertrag eingeht. Und so weiter. Also, das ist gar nicht, konnte für sie kündigen, zum Beispiel. Der Mann konnte für die Frau kündigen. Das Wahlrecht der Frauen ist in Österreich schon seit 1919, aber in der Schweiz, das ja als entwickelte Demokratie gilt, war es bis in die 80er Jahre, in Liechtenstein. Ja. Mein Bruder hat eine Liechtensteinerin geheiratet. Die Schwiegermutter meines Bruders hat also dort eine große Firma aufgebaut mit ihrem Mann, sehr erfolgreich. Sie durfte nicht wählen gehen, ihre Angestellten schon nicht. Das war bis in die 80er Jahre kein Frauenwahlrecht gegeben. Also das sind Dinge, die mussten kommen, das wäre absurd. Aber was ist inzwischen auch daraus gemacht worden? Wieder, glaube ich, weil viele Ideologen sich sozusagen, um andere Ziele zu verfolgen, sich draufgesetzt haben, dass eine Frau, die sozusagen die klassische Rolle spielen will, die sagen wir, sagt, ich will zu Hause Hausfrau und Mutter sein, dass die abschätzig behandelt wird, dass man das als zweitrangig sieht. Und das ist unglaublich ungerecht und ist in Wirklichkeit eine Einschränkung der Frau. Es kann natürlich auch der Mann zu Hause sein und Hausmann und Vater sein, ja, gibt es alles. Aber es wird, unsere Gesellschaft übt einen unglaublich hohen Druck aus. Und ich glaube, wir sollten als Christen da hellhörig sein und auch nicht untätig bleiben. Man kann sich wirklich fragen, warum die Früherziehung der Kinder, die Bildung der Kinder, die Aufklärung, Sexualerziehung der Kinder, die Altenversorgung und so weiter, alles an den Staat ausgelagert wird. Das sind alles klassische Aufgaben der Familie, die ihr von Natur aus zukommen und die man ihr nicht wegnehmen darf. Auch im Interesse des Staates noch einmal. Nicht nur, weil wir Christen sind und die Familie aus christlicher Sicht schätzen, sondern auch, weil der Staat unvernünftig handelt, wenn er das macht. Was könnte man also jetzt tun? Ich wünsche mir immer wieder, dass wir als Katholiken durchaus politisch auch aktiv sind. Ja. Weil es ist unsere Gesellschaft, die hier gestaltet wird. Wir sollten mitreden, wie jeder. Und ich glaube, es wäre ein wichtiges Ziel für Katholiken, darauf zu achten, dass Familie keine Armutsfalle wird. Es ist heute wirklich so, dass eine Familie, die mehrere Kinder hat, Gefahr ist zu verarmen. Weil unser System so aufgebaut ist, dass es fast nicht mehr möglich ist. Das hängt vom Steuerrecht ab, weil eben das Steuerrecht mehr oder minder, mit natürlich manchen Verschiebungen, aber darauf ausgerichtet ist, Individuen zu behandeln. Ja? Es wird nicht, zum Beispiel, wenn es ein Familienverdiener ist, der vier Kinder hat und eine Frau, sein Vermögen durch sechs geteilt und das wird dann so besteuert, dann wäre nämlich unter der, wenn er es nicht weiß ich wie viel verdient, unter der Mindestgrenze, wird gar keine Steuern zahlen, sondern er wird so behandelt, als ob Frau und vier Kinder ein Hobby wären und der andere hat halt ein Flugzeug oder sonst etwas. Ja. Es ist absurd, was da geschieht. Es gibt zarte Ansätze, vielleicht sich manches Mal was zu trauen. In Vorarlberg gibt es einen Bürgermeister, der hat etwas ganz Einfaches gemacht, was für die Gemeinde keinen Groschen kostet. Und zwar hat er gesagt, ich möchte, dass bei uns die Mütter vor allem, aber es könnten auch Väter sein, die Wahl haben, ob sie ihr Kind in den Kindergarten geben, jetzt vor dem verpflichtenden Kindergartenjahr, oder ob es zu Hause bleibt. Weil die Gemeinde muss ja die Kindergartenplätze bezahlen. Wenn jemand sich dazu entschließt, dass das Kind zu Hause bleibt und betreut wird, dann bekommt die Familie diesen Betrag ausbezahlt. Ja? Große Aufregung. Und der war sehr mutig. Also, ich weiß nicht, wer sich das noch trauen würde. Eine tolle Lösung, die echte Wahlfreiheit bietet, aber die kaum durchsetzbar ist, weil alle sofort Feuer schreien, was weiß ich, was die Frau zurück an den Herd und Einschränkung in Wirklichkeit ist eine Erweiterung der Freiheit. Aber ich glaube, man darf ruhig ein bisschen kreativ bleiben. Wir müssen aufpassen, wenn der Staat die Familie nicht als eine Einheit wahrnimmt, sondern nur noch als Einzelpersonen, dass eben die Familie auf diese Weise dann irgendwann zerbröselt, dass nicht mehr zu zerstemmen ist für den Einzelnen, sich gegen sozusagen die allgemeine Richtung aufzulehnen. In dem Zusammenhang muss man auch einmal vielleicht wirklich völlig neu zu überlegen beginnen, wie man mit Ehe umgehen soll. Wir sind völlig daran gewöhnt, dass Ehe auch eine Sache des Staates ist. In Wirklichkeit, wenn der Staat wirklich so agiert, wie er im Moment agiert, dass er vor allem die Individuen sieht, Warum muss er sich dann überhaupt Gedanken darüber machen, wer verheiratet ist und wer nicht? Ja, man kann sich Gedanken darüber machen, ob ein Paar Kinder hat oder nicht, ob für Kinder zu sorgen ist. Aber was ist denn eigentlich Sorge des Staates, ob da noch Homosexuelle heiraten dürfen oder nicht? Warum eigentlich? Ja, eigentlich ist Heiraten ein menschlicher Akt oder auch ein religiöser Akt. Es könnte dem Staat eigentlich ganz egal sein. Ein Gedanke auch für die Kirche. Wir sind doch noch verbandelt mit dem Staat, dass es zum Beispiel eine Regelung gibt, dass ich als Pfarrer niemanden trauen darf, kirchlich, der nicht standesamtlich verheiratet ist. Es gibt Ausnahmen für Studenten oder für verwitwete Personen, die sonst finanzielle Einbußen erleiden würden, wenn sie auch staatlich verheiratet wären. Also man darf Studenten, wenn sie zum Beispiel Kinderbeihilfe verlieren, solange sie studieren, trauen, obwohl sie nicht standesamtlich verheiratet sind. Aber die müssten dann standesamtlich heiraten, sobald dieser Grund wegfällt. Oder wenn jemand eine Witwenpension verlieren würde. Aber eigentlich wieso? Ja, das könnte uns doch eigentlich ganz egal sein. Dann würde vielleicht manche Diskussion sehr viel entspannter ablaufen, dann bräuchte der Staat sich überhaupt keine Gedanken über Ehe machen. Könnte man standesamtliche Ehen ganz abschaffen und verheiraten, wie soll ich heiraten? Ja, das ist eine private Sache. Vor allem ist die Frage, wo die Grenze zu ziehen ist. In den Niederlanden schon ist das ja schon weiter gedacht. Gerade wenn viele einwandern, muss man sich sagen, warum soll es eigentlich bei uns nicht die Vielehe geben? Wieso kann ich das verbieten? Das ist ja, könnte ich ja sagen, auch wenn es meiner Überzeugung nach etwas Naturrechtliches ist, aber man könnte argumentieren, die Christen sind halt für die Einehe, aber es gibt ja afrikanische Länder, wo es erlaubt ist, warum soll es in Europa nicht auch erlaubt sein? In den Niederlanden ist inzwischen offiziell eingeführt die Ehe in der Polyamorie, wie das heißt, also wenn ich mehrere Menschen liebe, da können 3 Personen heiraten. Die sind dann verheiratet, das können also Mandal und Weiber sein, durcheinander. Die Frage ist, wenn ich das Grundsätzliche nicht mehr im Blick habe, wo ist die Grenze? Wann muss ich aufhören? Wie weit kann ich noch gehen? Oder wäre es vielleicht doch klüger, sich wieder auf das Eigentliche, auf das Ursprüngliche zu besinnen?